Ja, das Thema heißt Find Your Passion, finde deine Leidenschaft, und bin eigentlich immer ein bisschen neugierig und habe extra in der vergangenen Woche geguckt, was wohl sonst hier in Refrath sonntags los ist. Dann guckt man heute im Internet und dann wird man fündig, und das Erste muss ich einmal sagen, ich muss euch ein,
wer auch immer das,
machst du das? Legst du das ein in der Website? Also das ist schon sehr anerkennenswert, das ist sehr aktuell oder richtig aktuell. Und habe gedacht, naja, sonntags ist normalerweise ja hier die Vorträge über Josua. Da habe ich mich gefragt, wieso hat Ralf nicht gesagt, mach doch bei Josua irgendwas. Hätte ich auch gemacht. Aber ich finde Josua und die Apostelgeschichte und das, was wir über Philippi hören werden, das sind verschiedene Dinge, die tatsächlich irgendwie sich sozusagen die Hand geben, sich festigen. Es geht immer darum, dass Gott seit jeher Männer und Frauen benutzt hat, um sein Werk in dieser Welt durchzuführen. Bei Josua, im Buch Josua, geht es viel um Typologie, geht es um viele Anwendungen, um das, was uns als Vorbild geschrieben worden ist. Im Philipperbrief und in der Apostelgeschichte 16 geht es nicht so sehr um Typologie, sondern da geht es um tatsächliche Werte, um tatsächliche Auseinandersetzungen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt. Und überzeugter seit je, dass diese Wirklichkeiten der ersten Entstehung, der ersten Gemeinden und das, wie Christen den Anfang, im Anfang gelebt haben, wirklich so prägend sein können, dass sie uns anstecken sollen, zu einer neuen und echten Leidenschaft zu finden. Ich möchte gerne an diesem Punkt einfach mal mit einer ganz anderen Sache einsteigen. Josua ist ein Held, Apostel Paulus ist ein Held. Es gibt aber auch Helden, die sind nicht in erster Linie christliche oder biblische Helden, sondern es gibt ja auch menschliche Helden. Und ich möchte eine Frage stellen. Wer von euch kennt Dick Foxbury? Sag bloß, den kennt hier niemand. Das ist eine Bildungslücke. Also diesen Mann muss jeder kennen. Also nochmal, Dick Foxbury. Die große Chance, wer sich jetzt meldet, der bekommt von Ralf einen Preis. Naja. So. Na gut, also der Dick Foxbury. Das hat tatsächlich hier mit einem Hochsprung was zu tun. Und ich war so fasziniert, als ich die Lebensgeschichte von diesem Mann hörte, und da habe ich gedacht, das ist so ein typischer Mensch, der eine Leidenschaft gefunden hat, zwar für den Sport, aber dieser Mann, der hat eine ganze Generation, der hat eine ganze Sport revolutioniert. Er lebte 1947 in Amerika geboren, war 1,93 Meter groß, war ein Athlet im Hochsprung, und 1968 bekam er eine Goldmedaille in Mexiko, weil er 2,24 Meter hoch über diese Latte sprang. Und er war der erste Mensch, der es wagte, rückwärts über diese Latte zu springen. Und deswegen, er wusste nicht, ob er sich das Genick brechen würde oder nicht. Er hat es also vorher geübt. Seitdem gibt es diese dicken Matten dort. Und er sprang also hinüber. Und interessant ist, dass dieser Sprung, es war typologischerweise so genannt wird. Also im Englischen nochmal, Foxbury flopst over the bar. Also Foxbury plumpst über die Latte, und der Sprung heißt seitdem Foxbury flop. Ich habe jetzt schon hingeschrieben, vielleicht denkst du auch, dass dein Leben so ein Flop ist. Vielleicht denkst du, dass dein Leben irgendwie in der Rückblende, wenn du auf dein Leben zurückschaust, dass irgendwie es nicht so gelaufen ist, wie du dir das gedacht hast. Und manchmal denken wir vielleicht auch in einer Mitarbeiterstunde oder in einer Brüderstunde oder in einem Ältestenkreis, wir sitzen als Männer dort und überlegen, ja, hat das wirklich das gebracht, was wir uns erzählt haben? War das vielleicht ein Sprung, der irgendwie völlig daneben gegangen ist? Und wenn es heute und in den nächsten Tagen um die Gemeinde in Philippi geht und um die Gründung dieser Gemeinde, dann möchte ich uns einfach einladen, ganz bekannte Bibelworte zunächst einmal aus dem Philipperbrief mit mir durchzubuchstabieren, um einfach zu neu froh zu werden darüber, dass unser Leben kein Flop zu sein braucht, dass unsere Gemeinde kein Flop ist, sondern dass wir in einer Welt, in der wir heute leben, eine neue Ausrichtung brauchen. Und diese Ausrichtung kann nur einer geben, der das Zentrum unseres Lebens ist. Deswegen möchte ich gerne heute eine Grundlage legen, sozusagen drei Leidenschaften, die ganz eng miteinander verknüpft sind. Die erste Leidenschaft nenne ich die Leidenschaft für Christus. Und das ist ein sehr bekannter Bibelvers, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Das ist ja so ein bekannter Vers, dass viele von uns ihn vielleicht sogar gewählt haben, dass er bei deiner Beerdigung genannt werden soll. Dass jemand bei deiner Trauerfeier darüber sprechen soll. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Und der Apostel Paulus, der sitzt im Gefängnis in Rom und er schreibt diesen Philipperbrief mit seinen 4 Kapiteln. Und er hätte denken können, dieser Mann ist Mitte 60, er hätte denken können, ist mein Leben ein Flop, ich sitze hier in Rom in einem Art Hausarrest, ich komme irgendwie nicht vom Platz. Was soll ich eigentlich hier machen? Und der Apostel Paulus, der beginnt in diesem Gefängnis unterschiedliche Briefe zu schreiben. Und diese Briefe haben ihren Wert bis in unsere heutige Zeit. Es wäre müßig zu spekulieren darüber, was wäre, wenn Paulus nicht im Gefängnis gesessen hätte. Auch wir heute leben in einer Herausforderung, die sehr außergewöhnlich ist. Weltweit. Die Frage ist, was wir mit dieser außergewöhnlichen Herausforderung für uns als Christen machen. Ob wir sagen, das ist alles ein Flop, das ist doch alles nicht wahr. Oder sage ich, jetzt in dieser Herausforderung, da will ich genau das buchstabieren, was Paulus hier sagt. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Als Paulus diesen Vers schrieb, überhaupt den Philipperbrief, so eine Hausaufgabe wäre einfach an dieser Stelle, lest heute, morgen und übermorgen den Philipperbrief, in 7 Minuten ist das erledigt. Und unterstreicht im Philipperbrief einfach einmal das Wort Christus. Wie oft das Wort Christus in diesem Philipperbrief vorkommt. Einfach mal so. Wenn ich über einen in der Bibelstunde oder in den Hauskreisen in zusammenhängenden Büchern unterwegs bin, dann habe ich es mir seit jeher zur Angewohnheit gemacht, dass ich mindestens, bevor ich überhaupt einen Satz zu diesem Brief oder zu diesem Buch sage, mindestens 5 oder 10 Mal vorher gelesen habe. In unterschiedlichsten Übersetzungen. Der Philipperbrief gehört zu diesen Briefen, den ich in meinem Leben am meisten gelesen habe. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Zugang zu einem biblischen Brief, zu einem biblischen Buch, dann wieder neu gewinnen, wenn wir einfach wieder ganz neu lesen, was dort steht. Seit dem Sommer 2019 lese ich meine Bibel nach einem besonderen Bibelleseplan. Deswegen bin ich heute Morgen auch sehr früh losgefahren. Meine Frau, die hat mich um 5 Uhr geweckt, bin um 5:30 los und bin auch sehr gut durchgekommen, sind ja ungefähr 300 Kilometer und habe dann an dem Ostfriedhof gehört, der zu Refrath oder zu welchem Ort gehört der? Naja, ist egal, der Ostfriedhof, da habe ich mein Auto geparkt und habe dann gesagt, so, jetzt bin ich um 8 hier. Um 10 fängt die Stunde an. Ich habe 2 Stunden Zeit. Und seit dem Sommer 2019 lese ich jeden Tag 10 unterschiedliche Kapitel in der Bibel. Und ich bin im Laufe dieser Zeit unglaublich häufig durch die unterschiedlichen biblischen Bücher gekommen. Ich habe gedacht, Mensch, du bist im vollzeitlichen Dienst. Du bist seit jeher Christ. Und erst jetzt begreifst du den wirklichen Wert, 10 Kapitel pro Tag zu lesen? Ist das übertrieben? Liegt das nur daran, weil man viel Zeit hat? Nee, das liegt daran, ob man Disziplin hat. Ob man das will. Es ist wie ein Magnet. Und ich habe heute Morgen auch meine 10 Kapitel gelesen. Und wie gesagt, die Kapitel gehen im Alten Testament immer, jeden Monat komme ich einmal so durch die Apostelgeschichte. Und auch jeden Monat, jeden anderthalb Monat durch das Buch der Sprüche und so weiter und so fort. Und als ich heute Morgen hier saß, habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt in Rendsburg wäre, dann würde ich jetzt aufstehen und würde sagen, wisst ihr, heute Morgen habe ich in meiner Bibellese Matthäus gelesen, wie der Jesus Christus das Brot gebrochen hat. Und als der Bruder dem Psalm vorlas, habe ich gedacht, ja, jetzt passt dieser Vers ganz gut. Als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus. Da merke ich, wie dieses Wort, wie die Worte der Bibel mein Herz neu ansprechen. Obwohl ich das auch so weiß, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn man etwas so weiß. Und genauso ist es mit diesem Bibelvers, den wir unzählige oft mal gehört haben. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Also möchten uns einfach Mut machen, die Bibel mehr und mehr lieb zu gewinnen und zu lesen. Der Apostel Paulus ist ja nicht nur im Gefängnis, sondern wagt auch einen Rückblick. 10 Jahre vorher hat er die Gemeinde in Philippi gegründet. Das ist die erste europäische Gemeinde. 10 Jahre in der Rückblende. Also wir sind jetzt im Jahr 2021. Die Frage ist ganz einfach, ganz simpel, für jeden persönlich, was hast du im Jahr 2011 gemacht? Kannst du dich daran erinnern? Was ist in den letzten 10 Jahren in deinem persönlichen Leben passiert? Und ich stelle mir den Apostel Paulus in seiner Mietwohnung davor, in seinem Gefängnis, und er guckt zurück, 10 Jahre ist das her. Und wir merken manchmal in unserem Leben, was sind schon 10 Jahre? In der Rückblende denken wir, wo ist nur die Zeit geblieben? Jeder persönlich zu fragen, bin ich in den letzten 10 Jahren in meinem Glaubensleben gewachsen? Bin ich so geblieben, wie ich immer war? Ist mein Glaubensleben vielleicht auf dem Stillstand angekommen? Ist es rückwärts gegangen? Und dann fangen uns ja automatisch irgendwelche Leute in der Gemeinde ein, von denen wir sagen, ja, vor 10 Jahren war der immer hochjaust und das war da ein Bruder, der hat gepredigt, wer weiß wie. Und jetzt ist das wie so ein Aktienkurs, der ist richtig gefallen. Und wir hoffen, dass der sich irgendwie fängt und wieder hochsteigt. Wir denken an Mitarbeiter, die vor 10 Jahren man den Eindruck hat, die wollen die ganze Gemeinde revolutionieren. Aber wussten sich ja besser, das klappt nicht. Und heute sind sie auch nirgends. Oder blicken wir in unser eigenes Leben, was wollten wir in 10 Jahren alles schaffen? Komme ich nochmal auf die Bücher zu sprechen. Als ich meine Frau, als wir uns kennenlernten, waren wir überrascht. Wir kamen aus ganz unterschiedlichen Gegenden und auch ganz unterschiedlichen frommen Gegenden oder Frömmigkeitsstile. Aber wir waren doch überrascht, dass wir eine Menge Bücher gemeinsam hatten. Und ganz am Anfang haben wir dann gesagt, gut, Bücher sind etwas Wertvolles, sollten wir mal Kinder haben, dann können wir unseren Kindern ja diese doppelten Bücher sozusagen vererben. So, und weil wir auf der Durchreise sind, haben wir einen Teil, ein Exemplar immer mit nach Rendsburg genommen, von Rendsburg nach Ostfriesland, und den anderen Teil haben wir in das hessische Hinterland, in mein Elternhaus deponiert. So, und jetzt lagen auch im Hessenland viele Bücher. Und als dann dieses Haus aufgelöst werden musste, weil meine Eltern verstorben sind, da ist uns erstmal bewusst geworden, wie viele Bücher da lagen. Und meine Frau hat immer gesagt, ja, wir müssen uns trennen. Nee, nicht trennen. Und alle möglichen trennen, aber nicht von Büchern. Und sie hat es jahrelang gesagt, wir müssen uns trennen. Unsere Kinder wollen die Bücher doch sowieso nicht. Jetzt hatten wir die Bücher. Und ich habe das wirklich geschafft. Ich habe alle Bücher dann, ich glaube es waren so 400 Bücher, aus dem Hessenland nach Ostfriesland deponiert. Alles voller Bücher. Und immer wieder die Sache trennen. Und manches dauert halt Jahre. Und die Jahre gehen ins Land. Und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Als ich anfing zu begreifen, dass man minimalistisch denken sollte. Und dann haben wir wirklich angefangen, die Bücher auszusortieren. Am Ende haben wir über 1000 Bücher aussortiert und wir haben immer noch genug. Und wer das weiß, ich habe ja auch noch eine Liederbuchsammlung von über 400 Liederbüchern. Ja. Also von allen geistlichen Liedern der einzelnen Epoche und so weiter. Wer noch ein ganz altes hat, der kann ja mal fragen, ob ich es übernehme. Ja, nur mal so nebenbei. So. Ja. Das bedeutet, in 10 Jahren geht unglaublich viel ins Land. Und es ist befreiend, wenn man erlebt, dass sich irgendetwas verändert in unserem Leben, selbst wenn das nur so eine ganz simple Sache ist. So, und jetzt komme ich nochmal auf die Gemeinde. Und der Apostel Paulus schreibt ja an die Gemeinde in Philippi. Er hat dort bestimmte Leute im Blick. Aber generell schreibt er in der Rückblende und sagt doch für sein Leben, Christus ist mein Leben. Und das Sterben ist mein Gewinn. Aber um euretwillen ist es nötiger, im Fleisch zu bleiben, sagt er. Weshalb? Weil er die Geschwister in Philippi sah. Und weil er ein Herz für diese Leute hat. In der Rückblende, diese 10 Jahre schon vor, sagt er, was ist in den 10 Jahren passiert? So. Und vielleicht ist es auch eine Aufgabe in einer Brüderstunde, in einem Ältestenkreis, einfach einmal nachzudenken, was ist eigentlich in den letzten 10 Jahren in der Gemeinde passiert? Wie viele Geschwister sind zur Herrlichkeit gerufen worden? Wie viele Leute sind getauft worden? Wie viele Leute haben sich überhaupt in den letzten 10 Jahren in unserer Gemeinde für Jesus Christus entschieden? Das sind peinliche Fragen. Aber sie können heilsam sein. Was hat sich eigentlich in unserem Gemeindeleben verändert? Positiv und negativ, das sind ehrliche Fragen. Und wenn Brüder in einer Brüderstunde nicht mehr ehrlich miteinander umgehen können, dann stimmt irgendetwas im Grundsatz schon nicht. Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit Und Realitätsbezogenheit gehört unbedingt dazu, überhaupt eine Rückblende zu halten. Und der Apostel Paulus macht das mit Hilfe dieses Briefes. Wir würden natürlich sagen, ja, das ist ja ein Brief der Freude. Ja, es ist ein Brief der Freude, weil Paulus in einer freundlichen Art und Weise auch ganz schwierige Dinge anspricht. Das ist uns vielleicht auf den ersten Blick überhaupt nicht bewusst. Denn das Leben ist für mich Christus. Sein Leben soll, jetzt komme ich auf den Begriff Christus, das ist der Hinblick. Vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt, wie wählen eigentlich die Schreiber der Bibel im Alten Testament und auch im Neuen Testament, nach welchem Verfahren gehen die eigentlich aus, wenn sie die Namen Gottes oder die Namen des Herrn Jesus Christus verwenden? Ist es so, wie wir das in der deutschen Sprache auch machen? Schreibt nicht immer das Gleiche, sondern wechseln mal die Worte, damit der Brief nicht lebendig bleibt und nicht langweilig wird. Gucken wir noch mal kurz hier in dem Philipperbrief 1, Kapitel 1, einfach mal um die Satzstellung zu hören. Da ist Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind und den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott und dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Natürlich fällt uns das vielleicht zuerst gar nicht aus, aber die Wortwahl des Titels und des Namens ist ja hier unterschiedlich. Und ich glaube, dass der Apostel Paulus hier an seinem Schreibtisch sitzt und sich von dem Heiligen Geist inspirieren lassen und vielleicht auch überlegt hat, da hat es in aller Ehrfurcht, wie formuliere ich Vers 21? Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Warum schreibt er nicht, denn das Leben ist für mich Gott? Hätte ich auch schreiben können, das Leben ist für mich Jesus. Und wenn er in einer Brüdergemeinde aufgewachsen wäre, dann hätte er geschrieben, das Leben ist für mich der Herr Jesus. Wenn er in einer Pfingstgemeinde aufgewachsen wäre, hätte er vielleicht geschrieben, denn das Leben ist für mich der Heilige Geist. Ist das austauschbar? Ist es egal, ob da Gott, Jesus oder Christus steht? Ist das einfach so gewählt? Oder hat es einen bestimmten Grund? Noch einmal die Hausaufgabe, guckt einfach mal in die Bibel hinein, wie der Apostel Paulus in diesen vier Kapiteln den Namen des Herrn Jesus und den Namen Gottes verwendet. Sehr interessant, die einzelnen Stellungen des Titels, des Namens, der Bezeichnungen einfach mal neu zu entdecken. Das Leben ist für mich Christus. Christus ist ja tatsächlich aus dem Griechischen übernommen. Christus heißt zu Deutsch der Gesalbte. Das ist noch nicht einmal ins Deutsche übersetzt. Es ist das hebräische Messias. Also wenn man es jetzt ganz ins Deutsche übersetzen würde, dann müsste es heißen, denn das Leben ist für mich der Gesalbte und das Sterben gewinnt. Ich glaube, dass der Apostel Paulus hier schon ganz deutlich machen will, dass Christus für ihn, dieser Titel Christus, viel, viel mehr ausmacht wie nur ein bloßer Titel. Der Apostel Paulus will sagen, Christus ist der Gesalbte. Und jetzt komme ich wieder zum Alten Testament. Deswegen ist es notwendig und wichtig und deswegen gefällt es Gott, dass die Bibel so dick ist, dass wir auch aus dem Alten Testament etwas lernen. Und jeder, der nur annähernd die Bibel kennt, weiß, dass im Volk Israel und später im Stamm Juda es drei Personen gab, die gesalbt worden sind. Es war der König der Priester und der Prophet. Und diese Salbung macht deutlich, dass es dem Apostel Paulus darum geht, wer regiert, wer sitzt eigentlich auf dem Thron meines Lebens. Er sagt, Christus sitzt auf dem Thron meines Lebens. Und ich ruhe nicht. Habe ich in der vergangenen Woche wieder erneut, als wir einen Glaubensgrundkurs haben wir jetzt in Landsburg begonnen mit einigen interessierten Leuten. Ich werde nicht ruhen, bis die Menschen begreifen, wer sitzt auf dem Thron deines Lebens. Da kann nur einer sitzen. Es kann nur einer dein Leben bestimmen und regieren. Das sagt er, denn das Leben ist für mich Christus. Der Apostel Paulus wusste, auf dem Thron meines Lebens sitzt Christus und niemand anderes. Und das müssen wir wissen. Und das müssen wir vielleicht auch alle 10 Jahre für uns in Anführungszeichen erneuern. Ja, wer sitzt jetzt eigentlich auf dem Thron meines Lebens? Wer sitzt denn da? Irgendwas Frommes? Irgendwelche fromme Aktivitäten? Irgendwelche komische Dinge? Nee, Christus muss da sitzen. Er ist derjenige, der mein Leben regiert und bestimmt. Und das muss die erste Leidenschaft sein. Ich brenne für Christus. Die Menschen meiner Umgebung sollen an mir sehen, der brennt für Christus. Meine Familie soll das sehen. So, er ist der König und er ist der Priester. Und er ist derjenige, der das Opfer bringt und sich selbst zum Opfer bringt. Und er ist der Prophet, der die Worte Gottes ausspricht. Und wie heißt es im Schlusssatz von dem weltberühmten Lied, welch ein Freund ist unser Jesus? Er hat es dort, oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Deswegen liebe ich Lieder, die auch einen geistlichen Inhalt haben. Die eine geistliche Wahrheit aussprechen. Also der Christus, das ist die erste Leidenschaft. In den Anfangsjahren der 1990er Jahren, als ich in Schleswig-Holstein mit der Gemeindegründungsarbeit zugange war, geriet ich durch Unstimmigkeit in der Gemeinde in eine ziemliche, will ich in ein tiefes Loch. Ich wusste nicht mehr ein und aus. Mir war alles zu viel. Ich hatte auch keine richtige Lust mehr. Keine richtige Power. War wie so eine Flop-Situation. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann durch den Wald in Schleswig-Holstein spazieren ging und mit mir rang und dachte, wer kann dir in dieser Situation denn jetzt helfen? Und ich habe gebetet, aber es half irgendwie nicht. Meine Frau wollte ich damit nicht belasten und die Kinder waren klein und ich war völlig unruhig in mir. Und dann fiel mir ein Studienkollege ein, der im Wuppertal mit mir studiert hatte, ein Peruaner, der wieder in Peru war. Und dieser Bruder fiel mir ein. Und dann habe ich den angerufen. Er hatte Deutsch gelernt und dann habe ich ihm meine Not geschildert. Und dann sagte er, so eigentlich ziemlich gebrochen, ich kann dich verstehen. Was ist der Inhalt deines Lebens? Naja, ich bin ja fromm. Ich war Gebetsmissionar. Was antwortet ein Frommer, wenn man ihn fragt, was ist der Inhalt deines Lebens? Habe ich natürlich gesagt, Christus, Stille am anderen Telefon. Hat er nochmal gefragt, was ist der Inhalt deines Lebens? Ich habe gesagt, Christus, sagte der, nein. Ich war völlig erschrocken. Er sagte zu mir, die Gemeinde ist dein Leben. Dein Beruf, dein frommer Beruf ist dein Leben. Deine Frömmigkeit ist dein Leben. Du willst was beweisen, dass du wirklich auf einem geistlichen Boden stehst. Das ist dein Leben. Aber du hast Christus verloren. Das schlug ein wie eine Bombe in mein Leben, muss ich sagen. Da in dem Wald wurde mir plötzlich bewusst, was das bedeutet, dass wir ganz schnell die frommen Aktivitäten, die frommen Dinge mit Christus gleichsetzen. Aber das ist nicht das Gleiche. Denn Christus ist nicht ein frommes Werk, sondern Christus ist eine Person. Es ist ein Gegenüber. Es ist nicht eine Sache, die ich ins Regal stelle. Und es ist nicht eine Sache, die ich am Sonntag im Gottesdienst besuche. Sondern Christus ist eine wirkliche Person. Oder glaubst du, wenn du im Himmel ankommst, du triffst dort einen Gegenstand, der dich im Himmel begrüßt, ist eine Person. Und sie ist Realität. Und wenn wir das außer Acht lassen, dass Christus eine wirkliche Person ist, werden wir keine Leidenschaft für ihn entwickeln, sondern wir werden ganz fromme Dinge vielleicht weiterhin tun. Aber die Sinnerfüllung, die Kreativität, die Nützlichkeit unseres Lebens liegt doch darin zu erkennen, Christus ist mein Leben. Das ist die erste Leidenschaft. Die zweite Leidenschaft, aus Philipper 1, Vers 7, so ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe. Ich nenne sie die Leidenschaft für die Brautgemeinde. Paulus schreibt am Anfang in Philipper 1, dass er an die Philipper denkt. So, nochmal 10 Jahre zurück. Ich denke an euch, weil ich euch im Herzen habe. Es gibt eine unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeit. Auch in den unterschiedlichen Elberfeldern Übersetzungen ist der Schwerpunkt je nachdem unterschiedlich gelegt. Weil ich euch im Herzen habe oder weil ihr mich im Herzen habt. Das ist so eine wechselseitige Beziehung. Paulus hat wen im Herzen? Er sagt, Christus ist mein Leben und sagt gleichzeitig, dass er die Geschwister in Philippi im Herzen hat und weiß, die Philipper in Philippi haben ihn im Herzen. Ich komme ja, wie gesagt, aus dem hessischen Hinterland, ein Dorf mit 500 Einwohnern und meine Eltern waren keine Christen, als ich mich bekehrt habe, 1974. mit 13 Jahren und ging dort, gab nur eine Gemeinde, eine freie Gemeinde, eine sehr lebendige, große Dorfgemeinde und dort ging war ja dann nachmittags um 2 Uhr war da Versammlung und um 1 Uhr, wenn Flipper im Fernsehen kam, war Sonntagsschule, da musste man immer wählen, weiß jemand noch, wer Flipper ist, so ein Delfin, so. Ja, da musste man wählen, entweder Fernsehen gucken oder Sonntagsschule. Sonntagsschule war damals schon interessanter. Jedenfalls nachmittags um 2, wenn alle Leute ja mit ihrem Mittagsschlaf kämpften, nichtsdestotrotz, die Leute gingen dann dahin. Aber was mich geprägt hat, war die Einfachkeit und die Schlichtheit in diesem Dorf. Wenn man die Fenster öffnete, roch man die frische hessische Landluft, ja, von den Bauernhöfern ringsherum. Gell? Und diese Einfachheit dieser Männer, die das Wort verkündigten, war diese große Liebe und dieser Begriff, deswegen steht er hier, Brautgemeinde, hat sich dermaßen mit 14, 15, 16 Jahren in mein Innerstes eingebrannt. Ja, was ist Gemeinde? Natürlich kennen wir diese abstrakten Begriffe Haus, Tempel, Leib, Priestertum aller Gläubigen, die Versammlung des lebendigen Gottes, die Ekklesia. Aber Haus und Tempel und Leib haben natürlich alle ihre Berechtigung. Aber das schönste Bild für die Gemeinde ist immer noch die Braut. Das ist das schönste Bild von allen. Zu wissen, die Gemeinde ist wie eine Braut. Nur ich bin nicht der Bräutigam von der Braut. Und ich bin Teil dieser Braut. Christus ist der Bräutigam. Wir sind alle Braut. Paulus, hat die Geschwister im Herzen und die Geschwister haben Paulus im Herzen. Das macht Brautgemeinde irgendwie aus. Eine Brautgemeinde besteht darin, dass man sich gegenseitig im Herzen hat. Ich habe hier mal so ein Herz ausgestellt. Das ist ein Herz. Gell? So. Und wenn ich sage, ich habe euch alle im Herzen, na, ich gucke gerade mal Martina und Ralf an, so. Dann habt ihr einen Platz in meinem Herzen. Ja? So, die Frage ist, wo im Herzen? Man kann auch, manche Geschwister haben, die so am Rande am Herzen stehen. Mit dem Schubs sind sie untergeschubst. Natürlich sagen wir haben uns alle lieb. Wir haben keinen Streit. Wir haben nur immer mal Meinungsunterschieden. Und Paulus sagt sogar, ich habe euch im Herzen und bringt es fertig, dass man sich seit fast 2000 Jahren als Christen sich den Kopf darüber zermattet, was wohl damals mit Euodia und Syktyche los gewesen ist. Diese beiden Schwestern, die anscheinend nicht eine Herz und eine Seele waren. Seit 2000 Jahren machen sich die fantastischen und unfantastischen Ausleger darüber Gedanken, was wohl der Grund gewesen ist, weshalb diese beiden Schwestern seit 2000 Jahren in der Bibel erwähnt werden und offensichtlich nicht eines Sinnes waren. Und trotzdem, sagt Paulus, ich habe auch Euodia und Syntyche im Herzen. Das ist das Geheimnis eines christlichen Lebens, weil Christus auf dem Thron ist. Weil Paulus wusste, selbst in dem Leben von diesen beiden Frauen, selbst wenn sie sich nicht verstanden, machte sich der Apostel Paulus nicht an, zu sagen, Christus sitzt nicht auf dem Thron der beiden Frauen. Und das macht mir unglaublich Mut. Und selbst in seinem ersten Brief, schlag noch einmal, wer eine Bibel dabei hat, das habe ich auch heute Morgen gelesen, und im Galater Kapitel 5, da sagte Paulus in seinem ersten Brief sozusagen, in dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 14, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So, Vers 15, das hat mich wieder neu erschrocken. Über die Gemeinde in Galatien schreibt er, wenn ihr aber einander beißt und fest, so seht zu, dass ihr nicht voneinander versehrt werdet. Die Leute damals in Galaterbrief, an die er diesen Brief schreibt, das waren Leute, die haben sich sogar gegenseitig angefressen. Seht zu, dass ihr euch nicht auffresst. Und ermahnt sie mit dem bekanntesten Wort des Herrn Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir merken, wie ähnlich die Gemeinden am Anfang waren mit uns heute. Positiv darüber nachzudenken, wer in meinem Herzen ist. Und vielleicht einfach auch mal den Mut zu haben, mit wem komme ich eigentlich nicht klar. Wir haben ja in Rendsburg Älteste und Diakone und seit etwa einem Vierteljahr haben wir die Angewohnheit, dass wir, dass eine Schwester jeden Morgen in diese Gruppe eine WhatsApp-Nachricht schickt mit drei Leuten namentlich, die zur Gemeinde gehören, für die wir dann beten. Jeden Tag. Und ich ertappe mich manchmal wirklich dabei und denke, ich wüsste gar nicht, dass die sich so mit Nachnamen schreiben. Manchmal denke ich, wer ist das nochmal konkret? Und dann schäme ich mich. Dann denke ich, der Hirte muss doch seine Schafe kennen. Natürlich kann ich sagen, naja, bei 150, 180 Namen ist das ja auch schon schwierig. Nee, diese Ausrede gilt nicht. Sie kann nicht gelten. Paulus sagt, ich habe euch im Herzen. Das hat er doch nicht einfach pauschal gesagt. Sondern er hatte eine innere Verbindung zu der Gemeinde in Philippi. Auch wenn er seit 10 Jahren nicht in dieser Gemeinde gewesen ist. Wir möchten uns einfach Mut machen, zu überlegen, wer gehört eigentlich zu uns? Ja, ganz exklusiv, wer gehört zu uns? Und dann kommt erst diese drei Namen. Und dann kommt nicht vergessen. Und dann kommen nochmal zwei Namen. Von Menschen, die im Gemeindeumkreis gelebt haben, die nicht mehr kommen. Und da muss ich immer, da denke ich, Mensch, wie gut ist es, dass es diese WhatsApp-Gruppe gibt. Das ist eine der besten WhatsApp-Gruppen, die es überhaupt gibt. Weil sie mir ins Gedächtnis ruft, was ich so schnell vergesse. Und nur in meinem engen Fokus lebe von Menschen, die ich nur im Blickfeld habe. Aber sie weitet mir den Horizont, auch für die, die aus der Gemeinde ausgeschlossen worden sind. Auch die stehen da drauf, nicht vergessen. Und es tut mir im Herzen weh, wenn ich dann diesen Namen dieses jungen Mannes lese, den wir vor einem halben Jahr ausschließen mussten. Und es tut mir von Herzen weh, wenn ich von jungen Leuten lese, die während des Studiums irgendwo sind, aber keine geistliche Heimat irgendwo gefunden haben. Und wenn sie zurückkommen in unsere Gemeinde, sich auch so in Anführungszeichen benehmen, als ob sie zu Gast da sind. Wo man spürt, da ist von dem Eigentlichen gar nicht mehr viel übrig. Und dann frage ich mich, und da stelle ich mich in die Frage, habe ich denn wirklich Christus verkündigt? Kommen wir noch ganz schnell zum dritten Punkt. Leidenschaft für unsterbliche Seelen. Paulus sagt, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verkehrten und verkehrten Geschlechtes, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Tadellos. Tadellos, das Wort tadellos bedeutet, frei, in Freiheit zu leben, frei von der Schuld, frei von dem Gesetz, damit ihr frei lebt, nicht gezwungen, nicht gebunden. Lauter bedeutet frisch, ohne einen Fallstrick zu legen, ungeschminkt, aufrichtig zu sein. Wir brauchen keine fromme Schminke an uns zu malen, um Christus darzustellen, als Kinder Gottes zu leben. Unbescholten bedeutet ohne Beanspruchstandung. Und inmitten des verkehrten und verkehrten Geschlechts, man könnte das Wort verkehrt, verdreht auch übersetzen mit pervers, ungerecht, bösartig und vom verkehrten Geschlecht, das von dem rechten Weg abgekommen ist. Paulus sagt, Die unsterblichen verlorenen Menschen, sie sehen euer Leben. Sie erblicken euch. Und was sehen sie? Ich möchte noch einmal sagen, das ist das alte, und es ist eigentlich die alte Botschaft. Ich kann eigentlich nicht anders, wenn wir die Briefe lesen, die Apostelgeschichte lesen, dann geht es immer wieder darum, dass Menschen Christus an uns sehen und dann wird der leuchten, strahlen, wird den anderen ein Licht aufgehen, wenn sie an deinem Leben erkennen, was dir Christus wert ist. Darüber werden wir heute und auch morgen und übermorgen noch etwas hören. Ich möchte gerne schließen mit einem Buch, das ich nicht in Dillenburg gekauft habe, sondern das von einem von weltlichen Verlag stammt. Wie gesagt, ich bin sehr sparsam geworden, wenn es um Bücher geht, aber es gibt eben mal Bücher, die man auch mal kaufen sollte. Und dieses Buch habe ich deswegen gekauft wegen dem Titel, aber auch, weil es ein Autor war, der den gleichen Vornamen hat wie ich, denn der ist ja nicht ganz gewöhnlich, also Erik mit K. Und gestern, als ich das Buch herausholte, sah ich, dass dieser Mensch in der unmittelbaren Nachbarschaft von Bergisch Gladbach lebt, nämlich in Köln. Das Buch heißt Der Jargon der Betroffenheit, wie die Kirche, entschuldigt diesen Ausdruck, aber das ist der Titel des Buches, wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Ich habe mit ganz viel Gewinn gelesen, also jeder Mitarbeiter, jeder Älteste muss sich auch mal mit sowas beschäftigen. Ja. Und er schreibt eine interessante Geschichte, eine interessante Begebenheit, und zwar ist er so ein Manager, Trainer oder was er so macht. Er ist in Köln unterwegs, um ein ICE auf dem Kölner Hauptbahnhof zu erreichen. Er schreibt, es regnet wie immer und er läuft durch diese Straßen und ist eigentlich ziemlich unglücklich, weil er dorthin muss. Und dann sieht er dort einen älteren Mann. Und dieser ältere Mann spricht ihn an, auf Englisch. Excuse me, please. Also, ich bleibe mal besser beim Deutschen, denn was das Excuse me, please heißt, entschuldigen Sie mich bitte. Er mit seinem Aktenkoffer dreht sich um, sieht ihn dort stehen, er beschreibt den älteren Mann wie ältere Männer mit großen Ohren. Und er denkt sich, das ist ein Amerikaner, der will bestimmt zum Dom. Aber den Dom sieht man ja. Wieso fragt er mich jetzt? Er denkt, er ist ein Tourist. Er möchte einen Weg wissen. Und er guckt diesen Mann freundlich an und sagt dann zu ihm, ja, bitte. Und dann kommt ein Satz. Also wie gesagt, es regnet. Völlig ungewöhnlich. Völlig, das ist es das alles wert? Dann sagt dieser Mann auf Englisch, Do you know that Jesus loved you? Weißt du, dass Jesus dich liebt? Das schlägt in den Erik Flücke wie eine Bombe ein. Dieser simple, einfache Satz. Weißt du, dass Jesus dich liebt? Und er stottert vor sich her. Ja, eigentlich schon. Und dann schreibt er in diesem Buch weiter. Und er sagte, das ist die einfache Sprache. Die kann jeder Mensch verstehen. Nicht das Komplizierte. Die Menschen in Köln und in Ostfriesland und im hessischen Hinterland oder wo sie auch immer sind, sie verstehen die einfache Sprache. Sie sind auf der Suche nach jemandem, der sie liebt. Und wenn wir an unser eigenes Leben in der Rückblende zurückgucken, dann überlegt doch selbst für euch, weshalb bist du Christ? Wie war das am Anfang deines Christenlebens? Hast du nicht völlig überzeugt, dass du der einzige Mensch bist, der die Liebe des Herrn Jesus Christus erlebt? Ich möchte uns einfach Mut machen, diese alte und frohmachende Botschaft in eine Welt hineinzusagen und vielleicht uns wirklich in unser Notizbuch zu schreiben. Ich möchte in dieser Woche mindestens einem Menschen diese Frage stellen. Weißt du, dass Jesus dich liebt? Weißt du, dass Jesus dich liebt? Weißt du es jetzt an diesem Morgen? Weißt du, dass Jesus dich liebt? Dann sag doch in deinem Herzen ganz neu, ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich möchte euch gerne einladen, dass wir noch miteinander beten. Bitte, wir wollen dazu aufstehen. Und ja, Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du in unser Leben hineingekommen bist. Und dass du mit deiner grenzenlosen und einzigartigen Liebe unsere Herzen erreichen möchtest. Und Herr, und in dieser Art und Weise wollen wir auch deine Gemeinde lieben. Sie ist deine Braut. Und wir sind Teil dieser Braut. Und auch die Menschen in deiner Braut, sie mögen diesen Satz, dass man sich gegenseitig sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Herr, danke, dass du uns das auch an diesem Morgen neu sagst, durch diese einfache Botschaft, und dass du wirklich der Mittelpunkt in unserem Leben bist und dass du der Mittelpunkt in unserem Leben bleibst. Herr, gepriesen und verherrlicht sei dein Name. Und wenn wir dieses Lied jetzt noch miteinander hören, dann lass uns das noch einmal neu festmachen in unseren Herzen, dass das wirklich etwas ist, was wir einfach dir neu sagen möchten, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben bist. Amen.